MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Orte, die helfen, sich an einen lieben Menschen zu erinnern. Die tun gut. Und vor allem dann, wenn diese Menschen nicht mehr bei uns sind. Und genau so ein Ort, der entsteht gerade auch in Bayern. Und zwar genauer gesagt in Altdorf bei Landshut. Das ist ein Herzensprojekt von Andreas Steinhauser. Er ist Seelsorger im Kinderkrankenhaus. Es geht dabei um eine Wiese, 50 junge Obstbäume und Sternenkinder.
Das wird ein Ort, wo trauernde Eltern niedrigschwellig in Kontakt kommen mit anderen trauernden Eltern, weil nämlich die 50 Bäume für 50 verstorbene Babys stehen, die während kurz nach der Schwangerschaft oder in den ersten Lebensjahren verstorben sind. Die heißen Sternenkinder und dieser Erinnerungswald wird für diese Sternenkinder gepflanzt.
Eine Streuobstwiese soll es werden. Eine Idee, die Andreas Steinhauser von den Sterneneltern Schwaben nach Niederbayern geholt hat. Dort existieren schon 6 solcher Wälder oder Wiesen mit Bäumen für Sternenkinder.
Das ist ein ganz großer Hoffnungsort, weil die Kinder immer einen Platz in dem Leben der Eltern, in dem Leben der Familien haben. Das weiß ich, weil Geburtstage gefeiert werden, weil die Sterbetage besonders begangen werden. Und hier auf der Wiese wird das wirklich greifbar und sichtbar, dass das Leben nicht endet mit dem Tod.
Bis die Wiese gefunden war, mussten Missverständnisse ausgeräumt werden, denn es geht nicht um einen Ort für Beerdigungen, sondern ums Gedenken. Jeder Baum wird für eine Familie zum Trostspender.
Ab sofort kann man sich eben bei uns melden und sich für sein Kind einen dieser 50 Bäume aussuchen. Und wir werden im Frühjahr 2026 eine Segnung machen von diesem Erinnerungswald und dort alle Eltern, Geschwister, Großeltern einladen, damit sie die Namensschilder dann auch an ihren Baum befestigen können.
Eine Streuobstwiese, nicht nur als Gewinn für die Natur, sondern hoffentlich auch für die Familien. Andreas Steinhauser freut sich, wenn die Bäume, wenn die Wiese Früchte trägt.
Ich habe schon viele Ideen, also dass wir dann Apfelkuchen backen, dass wir die Äpfel pressen, Apfelsaft haben. Also da freue ich mich einfach mit den Eltern zusammen, in denen zu entwickeln.
Deswegen auch Obstbäume. Etwas, das Früchte trägt und eine Hoffnung auf die Zukunft geben soll. Maria Ertl fürs MKR.
In den Kindergärten und Schulen wurde in den vergangenen Wochen und Tagen fleißig Laternen gebastelt. Und jetzt können die Kinder es kaum erwarten, mit ihren kleinen Lichtern durch die Gegend zu ziehen. Am 11. November feiern wir den Gedenktag von St. Martin, ein ganz besonderer Heiliger, der für uns auch heute noch ein Vorbild sein kann.
Er ist einer der bekanntesten Heiligen und das Brauchtum rund um seinen Gedenktag, vor allem bei den Kleinen, sehr beliebt. Die Geschichte von St. Martin kennt wirklich jedes Kind. So wie diese hier aus dem katholischen Kindergarten Mariä Geburt in Hohenkirchen Siegertsbrunn.
Der St. Martin, der ist ein Soldat. Er ist auf dem Pferd geritten.
Der hat einen roten Mantel an.
Es war Winter und es war bitterkalt.
Er hat einen Bettler gesehen, er hat gefroren.
Weil der arme Bettler hatte nur Lumpen an.
Der hat dem Bettler geholfen, hat den Mantel durchgeschnitten mit dem Schwert und dann Bettler gegeben. Der St. Martin ist cool.
Ein echtes Vorbild, der St. Martin. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern für uns alle, findet der Münchner Priester Benedikt Eble.
Martin sieht, dass da ein Mensch sitzt, den Gott unendlich liebt. Und ich glaube, das kann uns richtig eine Inspiration sein, dass wir auch in den Leuten, die wir vielleicht nicht so schätzen, dass wir auch ein Herz haben für unseren Nächsten. Vielleicht gerade dann, wenn es am schwierigsten fällt. Da finde ich, können wir uns echt was abschauen von diesem Heiligen.
Als Zeichen der Nächstenliebe teilen wir deshalb am St. Martinstag Lebkuchen oder süßes Martinsgebäck miteinander. Die Kinder nehmen sich aber auch im Alltag ein Beispiel an St. Martin.
Ich teile immer zu Hause mit meiner Schwester Süßigkeiten.
Ich teile manchmal mit meiner Schwester Spielzeuge. Duplo, damit kann man gut zusammenspielen.
Ich teile manchmal mit meiner Freundin Maya alles, was ich manchmal dabei habe zum Essen.
Ich teile manchmal mit meiner Schwester ein Spekulatius, ein riesig großen.
Und so merken schon die Kleinsten, teilen und anderen eine Freude machen, fühlt sich gut an. St. Martin hat es vorgemacht. Lydia Jäger für das MKR.
Pfarrer Schießler spendet regelmäßig Blut und fragt sich heute, warum er das eigentlich nicht schon viel früher getan hat. Warum ihm dieses Thema so sehr am Herzen liegt und mehr, das hören Sie in der neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
47% der Menschen in Deutschland haben schon einmal Blut gespendet. Fast die Hälfte. Aber eben auch nicht mehr. Lange, viel zu lange gehörte auch ich zu denen, die es nie getan haben. Und ganz ehrlich, heute ärgere ich mich über diese Bequemlichkeit. Seit meinem 18. Geburtstag hätte ich spenden können. Als Mann 6-mal im Jahr. Hochgerechnet wären das 282 Spenden. 141 Liter Blut. Jede Spende kann bis zu 3 Menschen helfen und Leben retten. Eine Zahl, die mich beschämt. Den Anstoß, auch in regelmäßiger Blutspende zu werden, bekam ich nicht aus eigener Einsicht. Eine gute Freundin fragte mich ganz nebenbei einmal, warum gehst du eigentlich nicht Blut spenden? Ein einfacher Satz. Und ich spürte sofort wie ein Schwarze drauf. Kein einziges Argument dagegen fiel mir ein. Kein einziges. Dabei rede gerade ich so gern von Solidarität und Nächstenliebe. Blut gespendet aber hatte ich selbst nie. Der Grund war ganz schlicht Bequemlichkeit. Seit dieser Frage aber ist eben alles anders geworden. Heute gehe ich regelmäßig, so 6-mal im Jahr, erst diese Woche wieder. Immer so, wie es der Kalender eben hergibt. Und jedes Mal denke ich daran, wie leichtfertig ich doch früher weggeschaut habe. Sogar mein Kardiologe ist hochzufrieden, denn bei jeder Spende verliert der Körper rund einen halben Liter Blut. Er muss Neues bilden, frische Zellen, junges Blut. Das entlastet den Kreislauf, senkt den Blutdruck, schützt die Gefäße. Aderlass war eine weit verbreitete medizinische Maßnahme im Mittelalter. Heute jedenfalls ist es ein Gewinn für den, der Blut bekommt, und ein Gewinn für mich selbst. Meine erste Spende vor einigen Jahren war jedenfalls trotzdem ziemlich aufregend für mich, gebe ich zu. Die Mitarbeiterin beim BRK kam mit der Nadel auf mich zu und ich erschrak zuerst etwas. Also eine gewöhnliche Impfspritze jedenfalls ist etwas zierlicher. Aber was soll's, einfach kurz wegschauen und den Leuten hier vertrauen. Es war kaum spürbar, ein kleiner Stich und schon begann das Blut zu laufen. Die ganze Zeit wurde ich umsorgt, wie ein besonderer Gast, sanfte, freundliche Worte, fragten stets, wie mein Befinden sei. Immer war da jemand da, der nach mir schaute. Nichts war bedrohlich, sondern eher fast familiär. Das Ganze dauert dann 10 Minuten. Blut ist Leben, sagt man gerne. Jeden Tag werden in Deutschland 15.000 Spenden gebraucht. Ich stelle mir gerade ein Fußballstadion vor, wenn all die Leute Blut spenden würden. Das wäre ein Erfolg. Im Alltag sehen wir das Blut nicht. Erst im Ernstfall merken wir, wie kostbar es ist. Nach einem Unfall, während einer Operation, während einer Krebstherapie. Der Bedarf kennt keine Ferien und gerade im Sommer werden die Lager oft knapp. Nur 3% der Bevölkerung, sagt die Statistik, spenden regelmäßig. 3 von 100. Also in einer Schulklasse von 30 Kindern wären das nur eines. Der Rest kommt eben nicht. Blutspenden aber bedeutet, etwas zu geben, das einem selbst überhaupt nicht fehlt und für einen anderen lebenswichtig sein kann. Es ist gelebte Solidarität. Es ist Hilfe ohne Namen, ohne Erwartung auf Dank. Natürlich sind da auch diffuse Ängste. Wie gesagt, die Nadel, der Stich, der Gedanke an Schmerzen. In Wahrheit aber ist es völlig unspektakulär. Manchmal glauben Menschen, Medikamente wären ein Hindernis. Auch das stimmt oftmals nicht. Es lohnt sich, ganz einfach nachzufragen. Im Forum Schwanthaler Höhe hier in München, wo ich immer wieder hingehe, ist alles absolut eingespielt. Ein kurzer Termin online festgemacht, es macht keinen großen Aufwand. Ein kleiner Pix, 10 Minuten Ruhe, danach eine belegte Semmel und ein Glas Saft. Viele Spender sitzen dann beisammen, lachen, erzählen. Man fühlt sich als Teil einer großen Gemeinschaft. Nein, da sitzen keine Helden und doch übernehmen sie Verantwortung füreinander und für andere. Für mich ist das Thema Blutspende eng verbunden mit Organspende. Auch da ist es eigentlich so leicht. Eine kleine Karte, ein Kreuz und man nimmt den Angehörigen eine schwere Entscheidung ab im Fall der Fälle. Für die Ärzte und die Wartenden kann dieser kleine Zettel den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Vor allem muss uns immer wieder klar sein, jeder von uns ist immer beides. Ein potenzieller Spender und vielleicht schon im nächsten Moment ein potenzieller Empfänger. Ich gehe hinaus auf die Straße. Draußen laufen die Leute an mir vorbei, Einkaufstüten in der Hand, Termine im Kopf. Keiner merkt, dass ich gerade ein halbes Liter Blut leichter bin. Aber ich darf nach Hause gehen mit dem Gedanken, mein Blut könnte gerade irgendwo in einem fremden Körper kreisen und Leben retten. Jemand, den ich nie sehen werde, lebt weiter, weil ich eine Stunde meiner Zeit gegeben habe und einen halben Liter Blut. Ehrlich, es ist ein tolles Gefühl, ein schönes Gefühl. Ich wünsche uns allen eine gute Woche und vielleicht ein neues Nachdenken, wie einfach Solidarität in unserer Gesellschaft sein kann. Euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Reiner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olchen. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Reiner. Der Reiner mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 422270 oder im Internet unter kanzlei-reiner.de. Nicht vergessen, Reiner mit AI.
Es ist schon Mitte November und Sie kennen das, die Zeit rast, bald ist schon Advent, ja, und Schlag auf Schlag ist auch schon Weihnachten. Und auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit Ihnen wieder vielen Kindern ein Lächeln zu Weihnachten schenken. Letztes Jahr, Sie erinnern sich vielleicht noch, haben wir die Kinder des Kinderheims in Wartenberg dank Ihrer Mithilfe und Unterstützung glücklich gemacht. Und dieses Jahr wollen wir das so ähnlich machen. Und wir haben wieder den MKR-Wunschbaum aufgestellt. Bei mir ist jetzt mein Kollege Ivo Makota, der diese Aktion auch in diesem Jahr wieder initiiert hat und begleitet. Ivo, der MKR-Wunschbaum, der steht ab dieser Woche wieder in der Buchhandlung Michaelsbund hier in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 in München. Erzähl, wen wollen wir in diesem Jahr unterstützen?
Ja, liebe Katharina, dieses Jahr wollen wir den Kindern und Jugendlichen der HPT, also der Heilpädagogischen Tagesstätte der Caritas, Clara von Assisi, in Rosenheim zu Weihnachten eine große Freude machen.
Ja, okay, jetzt mal kurz. Was genau ist denn die HPT, Clara von Assisi der Caritas, für eine Einrichtung und wer wird da betreut?
Ja, die Heilpädagogische Tagesstätte der Caritas, Clara von Assisi in Rosenheim, ist eine Einrichtung, die Menschen, in diesem Falle Kinder und Jugendliche, von 6 bis 20 Jahren betreut und sie nach der Schule fördert. Das heißt, die Kids bekommen hier in kleinen Gruppen individuelle Förderung, je nach Entwicklungsstand des Kindes, in der sie die Möglichkeit haben, Gelerntes mit Unterstützung auszuprobieren und zu stabilisieren, was zu Hause gar nicht oft abgedeckt werden kann.
Ja, und was ist das zum Beispiel?
Naja, also Kinder und Jugendliche der HPT Clara von Assisi bekommen unter anderem Sprachtherapie, Ergotherapie oder auch Physiotherapie, je nachdem, welche Behinderung oder welches Handicap sie haben. Dabei wird aber dann immer auf eine ganzheitliche und individuelle Förderung geachtet, die sie hier vor Ort von Heilerziehungspflegern, Fachdiensten und Co. bekommen.
Okay, das heißt also, der MKR-Wunschbaum, der ist in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung.
Ja, natürlich, das sind Kinder und Jugendliche und natürlich haben die auch jede Menge Wünsche.
Ja, das glaube ich gern. Die Wunschzettel sind wahrscheinlich lang, sind ja Kinder, wie du sagst. Was weißt du denn schon? Was wird sich alles gewünscht?
Ja, also eins schon mal vorweg, es sind wirklich nur kleine Wünsche, die sich die Kinder wünschen. Also Sachen, die man, wenn man eh schon in der Stadt ist, noch schnell kaufen oder einfach bestellen kann und dann auch in unsere Buchhandlung Michaelsbund schicken. Knapp 90 Wünsche sind's. Beispielsweise wünscht sich der 6-jährige David ein Malbuch und Stifte, die 12-jährige Malena ein bestimmtes Lego-Pony, das sie basteln kann, oder die 7-jährige Fanny ein Ballett-Tipptoy-Buch. was auch immer es ist. Die Wünsche liegen bei rund 20 Euro und ich denke mal, das ist eigentlich für jeden von uns machbar.
Ja, und über so einen Lego-Pony hätte ich mich damals sicher auch gefreut. Aber sag mal jetzt genau, wie ist das Prozedere denn? Du sagtest ja, in die Buchhandlung schicken?
Ja, kann man, muss man aber nicht. Am einfachsten geht es einfach so. Sie schauen in der Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 in München vorbei, suchen sich einen der knapp 90 Herzenswünsche der Kinder und Jugendlichen aus und besorgen diesen. Können Sie vor Ort in der Buchhandlung besorgen, in der Stadt oder vielleicht auch online, dann das Geschenk gerne als Weihnachtsgeschenk verpackt mit dem Namen und dem Kärtchen wiederbringen oder eben an die Buchhandlung schicken, wenn man beispielsweise weiter weg wohnt und jetzt sagt, man ist nicht jeden Tag in der Münchner City. Vorbeibringen ist aber sicherer, denn erstens, schicken kostet Geld und dann kommt es vielleicht auch noch zu spät und das wäre ja sehr, sehr schade.
Ja, absolut, denn wir wollen ja alle Kinder an Weihnachten glücklich sehen. Gutes Stichwort aber, ab wann und wie lange läuft denn die MKR-Wunschbaum-Aktion?
Also seit dieser Woche steht der MKR-Wunschbaum unten im Schaufenster hier bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund und Sie können bis zum 15. Dezember mittags die Geschenke besorgen und bringen.
Ist vielleicht auch stressfreier bis zum 15. Dezember, weil wir kennen das ja alle. Am Ende wird es dann doch eng irgendwie mit den Geschenken. Also, ab sofort steht der MKR-Wunschbaum für die Kinder der heilpädagogischen Tagesstätte der Caritas Clara von Assisi in Rosenheim hier bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 in München. Ja, und an diesem ganz besonderen Baum hängen knapp 90 Herzenswünsche der Kinder und Jugendlichen, denen sie eine große Freude zu Weihnachten machen können. Machen Sie also mit, sagen Sie es gern weiter und lassen Sie uns gemeinsam dieses Weihnachten viele Kinderherzen höher schlagen. Wir sagen schon mal Danke und freuen uns sehr, wenn Sie mitmachen. Die Bibel einmal komplett durchlesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Das klingt nach einem Projekt für mehrere Wochen, ja vielleicht sogar Monate. Die Gemeinde St. Anna im Lehel, die will das aber in den nächsten Tagen schaffen. Wie genau und warum überhaupt, das hat meine Kollegin Linda Burkhardt gefragt.
Die Idee zur Aktion ist von Pater Hans-Georg Löffler, Franziskaner und seit 12 Jahren Pfarrer von St. Anna im Lehel.
Wir haben jetzt das heilige Jahr und das steht unter diesem tollen Motto Pilger der Hoffnung. Und irgendwann dachte ich, ja, was machen wir jetzt mit diesem heiligen Jahr? Also wir hängen keine Fahne raus, wir denken vielleicht mal in Fürbitten dran oder vielleicht wird in einer Predigt drüber gesprochen, aber was machen wir? Machen wir eine Aktion? Gibt's irgendwas? Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn die Quelle dieser Hoffnung, für die wir pilgernd unterwegs sind? Dann habe ich gedacht, das ist die Heilige Schrift.
Und die will er jetzt mit seiner Gemeinde lesen, ab morgen Mittag bis zur Abendmesse am Sonntag.
Vom ersten Buch Genesis bis zum letzten Buchstaben aus der geheimen Offenbarung. Und zwar durchlesen, also tagsüber und auch nachts bei uns in der Pfarrkirche. Es wird da ein Tisch aufgebaut, Stuhl wird da sein. Dann ist so gedacht, dass jede und jeder, die sich gemeldet haben, eine Stunde liest.
Auch Severin von den Ministranten übernimmt eine Schicht und freut sich auf die Erfahrung.
In unserem Alter hat man nicht ganz so viel mit der Bibel zu tun, außer wenn man sich wirklich richtig damit auseinandersetzt. Und man liest sie, denke ich, auch nicht. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass man da auch hinfindet und zuhören kann und dann eventuell auch sagen kann, boah, das hat mich jetzt wirklich inspiriert, dass man weiterliest und einfach mehr zum Glauben findet.
Die Kirche ist während der ganzen Aktion geöffnet und vorbeischauen lohnt sich vor allem nachts.
Also es ist immer was ganz Besonderes, nachts in der Kirche zu sein, weil das gibt's nicht oft. Und das hat dann nochmal noch ein ganz anderes Feeling, einfach bei so einer Stille oder Dunkelheit in die Kirche zu gehen. Und mir persönlich gefällt es tatsächlich ziemlich gut, wenn man dann auch gut zum Nachdenken kommt und sich die Sachen auch nochmal präzise anschaut, weil wirklich alles richtig still ist.
Von morgen bis Sonntag einmal quer durch die Bibel. Pater Georg ist zuversichtlich, dass das klappt und freut sich auf diese Beschäftigung mit der Heiligen Schrift.
Natürlich haben wir immer mit der Heiligen Schrift zu tun, aber so, ich finde es eben sehr reizvoll, wirklich mal von Anfang bis zum Ende durchzulesen. Und das eben nicht alleine zu tun, sondern in einer Gemeinschaft. Das ist für mich, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt dabei, dass wir sagen können am Ende, wir haben als Gemeinde und als Gäste von St. Anna das gemeinsam gestemmt.
Los geht es morgen Mittag, dann wird rund um die Uhr gelesen bis Sonntag. Also viele Gelegenheiten, da mal vorbeizuschauen. Linda Burkhardt für das MKR.
Im vergangenen Jahr haben wir in unserer Buchhandlung Michaelsbund einen Wunschbaum aufgestellt. An den haben Kinder aus einem Kinderheim ihre Wünsche ans Christkind gehängt. Und unsere Kunden konnten dann den Kindern ihre Wünsche erfüllen. Heuer machen wir das wieder. Diesmal kommen die Weihnachtswünsche aus der heilpädagogischen Tagesstätte der Caritas in Rosenheim. Hier werden Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung ganz nach ihren Bedürfnissen gefördert. Und Heilerziehungspflegerin Sandra Genzinger ist von unserer Weihnachtsaktion begeistert.
Ich habe das schon mal gehört eben über die sozialen Medien und ich habe mir gedacht, super, das ist einfach eine Chance für Kinder, auch die vielleicht nicht die Möglichkeiten zu Hause haben, dass man sich da einfach nur mal was wünscht. Spezielle Bedürfnisse einfach auch nochmal, wo wir auch jetzt im Moment im Gruppenalltag das Geld jetzt nicht haben, dass man sagt, man beschenkt jedes Kind in dem Maße und da waren wir total begeistert davon. Das ist eine ganz tolle Idee, weil die Weihnachtszeit einfach auch so was Besonderes ist, gerade für unsere Kinder und dann nochmal ein anderes Leuchten in die Augen kommt.
88 Kinder betreuen Sandra Genzinger und ihre KollegInnen jeden Nachmittag in der heilpädagogischen Tagesstätte Clara von Assisi. Vormittags waren sie in der benachbarten Förderschule Philipp Neri, dann gibt's Mittagessen. In den einzelnen Gruppen werden dann die 6- bis 20-Jährigen bestmöglich gefördert, erklärt Einrichtungsleiter Jürgen Keil.
Wir sind eben nicht für die Wissensvermittlung zuständig, sondern eher für den sozialen und emotionalen Bereich. Und ein ganz großes Wesensmerkmal in der Heilpädagogen-Tagesstätte ist, dass die Kinder so wahnsinnig verschieden sind. Jedes Kind hat seine eigenen Bedarfe und Entwicklungsverzögerungen. Genau, und da ist unser Kern, dass wir bei jedem Kind ganz individuell draufschauen und das ist eben so verschieden, das ist viel verschiedener als in irgendwelchen Regeleinrichtungen, dass wir deswegen ganz anders denken müssen und auch ganz anders fördern müssen.
Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie. Je nach Bedarf gibt es für die Kinder mit Beeinträchtigung die unterschiedlichsten Therapieformen. In Kleingruppen können sie Gelerntes ausprobieren und sich weiterentwickeln. Dazu kommt dann noch die Arbeit der Heilpädagogen.
Weil die Kinder ja in den verschiedenen Sparten des Lebens ganz, ganz verschieden sich entwickeln. Das heißt, in einem Bereich sind sie vielleicht 2 Jahre, obwohl sie schon mit dem Körperlichen 8 sind und im Emotionalen sind sie 4. Genau, und das ist auch ein Schwerpunkt in der sogenannten Heilpädagogik, dass man genau darauf Wert legt und darauf eingeht und dann eben versucht, den Bereich, der halt am schwächsten ist, am meisten zu fördern, sofern es möglich ist. Sehr viele Bereiche sind halt eben genau ohne Kognition, weil das ist genau das, was halt am wenigsten funktioniert, je nach Grad, wie das Kind betroffen ist. Und da muss man halt seine Wege und seine Mittel dann finden.
Heilerziehungspflegerin Sandra Genzinger spricht sich dazu mit den Therapeuten ab, nimmt ihre Ansätze und Methoden in die Gruppen mit und arbeitet damit weiter.
Das ist auch das Wichtige, dass man eben in der Heilerziehung einfach schaut, das Kind da abzuholen, wo es gerade steht. Und man schaut eben dann nicht auf das Alter, was steht da jetzt im Kalenderjahr dort, sondern man guckt wirklich, wo bist du gerade und da hole ich es ab, damit man da eben keine Überforderung hat. Und da läuft es ganz viel über die Beziehung, was auch das Prinzip oft ist, dass wir die Kinder einfach über Jahre kennen, die Entwicklung, und da wirklich ganz individuell hinschauen können.
Ganz besonders eng ist diese Beziehung immer im Advent, wenn es auf Weihnachten zugeht.
Wenn die ersten Lichterketten rauskommen und die ersten kleinen Weihnachtslichter, da merken die Kinder einfach, dass so losgeht. Und dann beginnen wir eben immer am ersten Samstag im Advent mit unserem adventlichen Samstag, wo wir uns treffen, wo wir einfach Adventskaffee haben, Bazar haben. Und das ist dann eigentlich immer so das Einläuten in die Adventszeit. Und die Lichter sind dann natürlich überall, der Christbaum wird aufgebaut im Eingangsbereich und ja, es ist einfach eine andere Atmosphäre im Haus.
Besonders wird diese Adventszeit heuer auch durch unsere Weihnachtsaktion. In unserer Buchhandlung Michaelsbund steht der Wunschbaum mit den Wünschen der Kinder aus der HPT. Die Kunden können sich einen Wunsch pflücken und ein kleines Geschenk bei uns abgeben. Willi Witte für das MKR.
Trost, Licht, Hoffnung. Wer sehnt sich nicht danach, gerade im November und in diesen unsicheren Zeiten? Rebecca Gischel versucht das mit Bildern und Installationen zu vermitteln. Wie das funktioniert, das zeigt die Künstlerin nun in einer Ausstellung in der ehemaligen Karmeliterkirche im Herzen Münchens. Take Comfort lautet der Titel, also gönnen Sie sich Trost. Das MKR hat die Künstlerin besucht.
Mit einem breiten Pinsel trägt Rebecca Gischel ein kräftiges preußisch-blau auf eine quadratische Leinwand auf, die so groß ist wie ein Esstisch. Später wird sie die abstrakte Komposition mit strahlenden Weißtönen ergänzen. Ihre Bilder vermitteln starke und auch gegensätzliche Stimmungen, die dennoch zusammengehören.
Ich interessiere mich aus künstlerischer Sicht sehr für Trost, aber auch für Trauer, für schwere Gefühle, weil ich das Gefühl habe, dass diese Gefühle oft keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und ich versuche also durch die Kunst Räume zu schaffen, die in meinen Augen oft in der Schnelligkeit fehlen.
Ihre großformatigen Gemälde verbindet die 36-Jährige oft mit Zeichnungen und Lichtobjekten zu einer Installation, wie jetzt in der ehemaligen Karmeliterkirche am Münchner Promenadeplatz. Dort sind am Eingang 60 Zeichnungen in Schwarz-Weiß zu sehen, die entsetzte und verstörte Gesichter zeigen.
Und mir ist diese Station ganz wichtig als Teil dieser Trostausstellung, weil ich denke, dass es, um Trost ermöglichen zu können, ist es ganz wichtig, dass man auch diesen Gefühlen mal Raum gibt und dass man die mal zulässt, anschaut, aushält. Und darum beginnt es eben in dieser Schwere.
Trauergefühle nicht zu unterdrücken, das ist für Rebecca Gischel die Voraussetzung, Trost empfangen zu können. Dafür will sie Besucher öffnen. Nach dem Betrachten der Zeichnungen können sich die Besucher an eine Schreibmaschine setzen. Deren Tasten sind mit mehr als 2 Dutzend Lichtobjekten verbunden. Dazu erklingt eine schwermütige Musik, die allerdings in freundliche Klänge umschlagen kann.
Wenn noch niemand schreibt, ist erstmal alles dunkel und die Musik ist so ein bisschen unangenehm, also der Trost fehlt. Und wenn sich jetzt jemand an die Schreibmaschine setzt und anfängt zu schreiben, erleuchtet jeder Buchstabe ein Lichtobjekt. Das heißt, durch den Prozess des Schreibens bringt er Licht in den Raum und erzeugt so ein Lichtspiel für alle Anwesenden.
Es wird also Augen und Ohren scheinlich, dass es tröstet, die eigene Trauer mitzuteilen.
Genau, je mehr man schreibt, desto heller wird der Raum und die Musik wandelt sich ja auch noch hin zu der tröstlichen Atmosphäre.
Die wird durch Rebecca Gischels Ölgemälde verstärkt. Meistens malt sie mehrere Nächte lang an einem Bild und versucht immer mehr, ihre Gedanken zu vergessen und sich ganz dem Gefühl zu überlassen.
Und ich mache dann immer wieder die Erfahrung, also wenn ich mich da wirklich durchgearbeitet habe und es ausgehalten habe, mir auch wirklich die Schwere anzuschauen, durchzufühlen, dass ich dann ganz oft an einen Ort komme, an einen inneren Ort, an dem ich mich wieder verbunden fühle mit allen und wo ich einfach so ein Licht fühle. Und das versuche ich dann auszudrücken in dieser Malerei.
Das war für die Künstlerin ein langer Weg. Ursprünglich arbeitete sie als IT-Expertin, programmierte und hatte ein ausgesprochen technisches Weltbild.
Ich habe einen sehr starken Wandel erlebt. Also ich war früher, als ich noch in der IT-Branche war, da würde ich mich und mein Weltbild als hyperrational bezeichnen. Also ich hatte das Gefühl, man kann alles berechnen. Wir werden irgendwann die Wahrheit berechnen können. Es gibt nur das, was wir sehen. Also da war ich sehr, sehr radikal.
Gleichzeitig war da eine Sehnsucht nach dem Unberechenbaren. Eine mehrwöchige Wanderung durch die schottischen Hochmoore war für Rebecca Gischel eine tiefe spirituelle Erfahrung. Ganz allein und weit weg von der digitalen Welt hat sie sich damals der Natur anvertraut. Sie entschied sich, ihr Talent weiter auszubilden und endgültig Künstlerin zu werden und ein bisschen sogar Seelsorgerin. Denn ihre Werke wollen den Betrachter unterstützen, einen Weg nach innen zu gehen.
Weil es mir ein ganz großes Anliegen ist, all das, was man eben sprachlich so schwer mitteilen kann, all diese sehr tiefen Erfahrungen irgendwie fühlbar zu machen. Und was ich mir natürlich erhoffe bei der Ausstellung ist, dass der eine oder andere in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen kommt, aber vielleicht auch einen Moment der Verbindung mit den anderen Besuchern erfährt, die jetzt alle geteilt in diesem Raum sind und sich diesen Themen zuwenden.
Denn Gemeinschaft hilft, Trauer zu ertragen und Trost zu finden. Sogar wenn sie nur anonym in einer Ausstellung entsteht. Alles Biel für das MKR.
Die Ausstellung Take Comfort ist vom 13. bis zum 25. November täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet, und zwar in der ehemaligen Karmeliterkirche am Münchner Promenadenplatz. Der Eintritt, der ist frei. Seit ein paar Tagen steht in unserer Buchhandlung Michaelsbund ein Wunschbaum. Daran haben die Kinder aus der heilpädagogischen Tagesstätte der Caritas in Rosenheim ihre Wünsche gehängt. Und die können die Kunden unserer Buchhandlung dann erfüllen. Bis Weihnachten ist aber auch sonst noch allerhand los. Gerade haben die Kinder in der Tagesstätte einen ganz besonderen Heiligen gefeiert, Sankt Martin. Und dazu gehört natürlich auch die Erzählung von dem Heiligen mit dem großen Herzen.
Und im letzten Bild, Leon, dann sehen wir, wie sie am nächsten Tag wieder unterwegs sind, nämlich der hat.
Der Beamer wirft Bilder von der Martinsgeschichte an die Wand. Fast andächtig sitzen etwa 40 Kinder mit Beeinträchtigung in einem Saal der heilpädagogischen Tagesstätte Clara von Assisi. Gerade haben sie gehört, wie der Soldat Martin ein gutes Werk getan hat.
Er hat den Mantel auseinandergeschnitten. Und dem Bettler hat die eine Hälfte gegeben.
Weil der Mann nichts anhatte fast.
Weil er dem Bettler helfen wollte.
Und die andere Hälfte hat er der St. Martin noch behalten.
Warum Teilen besser ist, als alles für sich zu behalten, zeigt Elisabeth Reiner den Kindern und Jugendlichen mit einem plastischen Beispiel. Sie zündet viele kleine Teelichter an einer Kerze an.
Das ist ein Licht, das in der Kerze eingeschlossen ist. Es kann eine gewisse Leuchtkraft geben, aber nicht mehr. Wenn wir aber ein Licht an dem Licht anzünden, dann wird das Licht doppelt. Der Raum wird heller und das Teilen hat sich vermehrt. Wenn wir unsere Gefühle teilen, werden sie mehr. Wenn wir die Freude teilen, dann ist es doppelte Freude.
Damit die Kinder das Teilen auch gleich üben können, sind bereits Gebäck und Saft vorbereitet worden. Und bereitwillig geben alle an den Tischen ihren Nachbarn davon ab.
Ich habe Brot, ja, und hier diesen Kuchen geteilt und Kekse.
Schokokuchen.
Hefesopf.
Ich habe einen Keks geteilt.
Und weil zu einem richtigen Fest auch Musik gehört, zieht Elisabeth Reiner die Kinder nach vorn zum Tanz, zum Gesang der Gruppe Lichterkinder. Elisabeth Reiner ist hochzufrieden mit dem kleinen Martinsfest und dem Miteinander teilen.
Das haben die wirklich sehr gut gemeistert. Die haben wirklich jeden Keks, jeden Stück Kuchen, das da war, geteilt. Und durch das sind sie immer lebhafter geworden. Und das nochmal zu bündeln, ja, dass sie das nicht mehr vergessen, was sie heute erlebt haben, ist immer ein Abschluss, ein Lied oder so ein Gesangsstück. Ja, das soll jetzt übergehen, das soll jetzt tragen.
Teilen und einander helfen, die Botschaft des Martinstages für den Alltag und für die kommende Advents- und Weihnachtszeit in der Heilpädagogischen Tagesstätte. Willi Witte für das MKR.
Im Zugspitzdorf Greinau wird gerade noch fleißig geprobt und letzte Hand an bunte, glitzernde Kostüme gelegt. Denn morgen ist hier Premiere. Der Kulturverein des Pfarrverbandes Zugspitze und der Kinderchor, die haben wieder ein Musical auf die Beine gestellt. Und jetzt raten Sie mal, in welcher Geschichte diese Person eine Rolle spielen.
Also ich bin ein Markthändler, der Lobo, und ich habe ein Kamel, das heißt Kasimir, und mit dem ist es so wie mein bester Freund.
Also ich bin Plopsi, ein Flaschengeist.
Ich bin die Seraphin, also die Königin und Frau vom Sultan.
Jasmin, die Prinzessin.
Ganz genau, es ist Aladdin und die Wunderlampe. Nachdem Chorleiter Sebastian Kleißl letztes Mal noch mit der Hochzeit von Kana ein richtiges Kirchenthema auf die Bühne gebracht hat, ist's diesmal ein Märchen geworden. Und das Kinderchorteam hat's spannend gemacht.
Die sind überrascht worden mit dem Musical. Also wir haben so eine Schnitzeljagd gemacht und da sind sie dann immer mehr auf den Titel gekommen und die haben sie richtig gefreut.
Der Chorleiter stemmt das Projekt natürlich nicht allein. Neben vielen helfenden Elternhänden sind vor allem Jenny und Anna seit vielen Jahren für den Kinderchor im Einsatz. Und sie lieben es zu sehen, wie die Kinder mitziehen.
Da arbeiten sie so richtig miteinander. Das ist nicht mehr so ein, wir sind da die Gruppe, sondern das ist ein großes Team.
Also wir haben, glaube ich, von 5 bis 15 und die kennen wir so gut miteinander aus. Die Großen schauen auf die Klorna und es ist einfach so toll zum Anschauen, ja.
4 Aufführungen wird es geben, jetzt am 15. und 16. November und dann nochmal am 22. und 23. November im Kurhaus in Greinau. Und die Kinder wie der 11-jährige Corbinian freuen sich schon sehr drauf zu zeigen, was sie drauf haben, auch wenn das Lampenfieber groß ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ziemlich aufgeregt immer. Mir schlottern die Knie und aber irgendwie haut es dann schon immer hier. Das Miteinander singen ist wirklich, finde ich, sehr toll. Das macht mir richtig Spaß.
Aladdin und die Wunderlampe. Ein kleiner Ausflug ins Märchenland. Fürs MKR Maria Ertl aus Greinau.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.